Denken. Urteilen, entscheiden, Problem lösen. Von Tilman Beetsch, Joachim Funke und Henning Plessner. Aus der Reihe Allgemeine Psychologie für Bachelor. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag. Gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches Denken, Urteilen, entscheiden, Problem lösen ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Kapitel 9. Die präselektionale Phase. Informationssuche als Teilprozess des Entscheidens. Ein Zitat. Es ist besser, unvollkommene Entscheidungen zu treffen, als ständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es niemals geben wird. Von Charles de Gaulle, französischer Staatsmann. Abschnitt 9.1. Begrenzte Rationalität. Der US-amerikanische Ökonom Herbert Simon, in Klammern Lebensdaten von 1916 bis 2001, diskutierte in einer Reihe von Arbeiten die Nutzentheorie aus einer dezidiert psychologischen Perspektive. Simons Urteilsspruch über die Nutzentheorie ist charmant formuliert und fällt dennoch vernichtend aus. Dazu ein Zitat. Conceptually, the SU model is a beautiful object deserving a prominent place in Plato's Heaven of Ideas. But vast difficulties make it impossible to employ it in any literal way in making actual human decisions. Vergleiche Simon 1983. Die rationale Entscheidungsregel verlangt vom Entscheider, seinen Nutzen zu maximieren. Um die dominante Option, also diejenige mit dem höchsten subjektiv erwarteten Nutzen zu identifizieren, müssen eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens. Alle möglichen Optionen müssen bekannt sein. Zweitens. Deren Konsequenzen müssen bekannt sein. Drittens. Der Entscheider muss jede Konsequenz eindeutig hinsichtlich deren Nutzen und deren subjektive Eintrittswahrscheinlichkeit bewerten können. Als Voraussetzung dafür müssen eine Nutzenfunktion und eine subjektive Wahrscheinlichkeitsfunktion existieren, die über den Verlauf der Entscheidung konstant bleiben. Viertens. Der Entscheider muss in der Lage sein, die kognitiven Operationen durchzuführen, die das Wert-Erwartungskalkül verlangt, vor allem die Integration der Informationen. Nach Simon überfordern diese Voraussetzungen menschliche Fähigkeiten. Denken Sie einmal an eine wichtige Entscheidung, wie zum Beispiel einen Partner fürs Leben zu finden. Ihr Leben reichte nicht aus, alle möglichen Kandidaten kennenzulernen. Das müsste aber gewährleistet sein, um den Besten oder die Beste zu finden, was das Prinzip der Nutzenmaximierung verlangt. Zudem überfordert es die Kapazität menschlicher Informationsverarbeitung, die Unmengen möglicher Konsequenzen einer Partnerwahl zu bedenken, zu bewerten und in erwartete Nutzenwerte zu überführen. Nach Simon wäre dazu nur ein übermenschliches Wesen in der Lage, eine Göttin oder ein Gott. In Anspielung darauf bezeichnete Simon das Maximierungsprinzip als olympisches Modell. Simon stellte diesem Ansatz ein sogenanntes Verhaltensmodell gegenüber, das von der begrenzten Rationalität des Menschen ausgeht. Das Konzept der begrenzten Rationalität, in Klammern Bounded Rationality, beinhaltet Annahmen über Strukturen und Prozesse, die dem Menschen die Anpassung an seine Umwelt ermöglichen. Dahinter steht der Gedanke, dass der Mensch trotz seiner Beschränkungen zu klugen Entscheidungen in der Lage ist, da er sonst im evolutionären Prozess nicht hätte bestehen können. Insofern könnten die Einschränkungen oder Begrenzungen, denen unser Denken und Handeln unterliegt, keinen Nachteil, sondern geradezu einen Anpassungsvorteil darstellen. Definition: Bei der begrenzten Rationalität handelt es sich um ein von Herbert Simon eingeführtes Modell menschlichen Entscheidens. Aufgrund beschränkter Verarbeitungskapazität, Informationsmangel und anderer Personen- und Umweltfaktoren sind Menschen nicht in der Lage, der Maxime der Nutzenmaximierung zu folgen, wie sie die Nutzentheorie als Rationalmodell des Entscheidens vorgibt. Trotz dieser begrenzten Rationalität führen menschliche Entscheidungen in der Regel zu recht guten Ergebnissen. Dies wird durch eine Reihe von Mechanismen befördert, wie zum Beispiel die Verwendung einfacher Entscheidungsstrategien, die eine zufriedenstellende Balance zwischen Aufwand, in Klammern zum Beispiel kognitiven Kosten, und Entscheidungsgüte herstellen. Definition Ende. Einfache Entscheidungsstrategien als Mechanismen begrenzter Rationalität. Simon ging aber noch einen Schritt weiter. Er gab die Maximierungsregel, in Klammern wähle die beste aller Optionen, der Nutzentheorie auf und postulierte stattdessen, dass Menschen einfache Regeln des Entscheidens verwenden. Eine solche Regel ist die Satisfying Rule. Nach dieser Regel wird jede Konsequenz einer Option mit einem Kriteriumswert oder Anspruchsniveau verglichen. Die erstbeste Option, deren Konsequenzen gleich oder besser den Kriteriumswerten sind, wird gewählt. Es könnte zwar sein, dass man mit Anwendung dieser Regel bessere Alternativen übersieht. Trotzdem kommt man zu Entscheidungen, die die eigenen Bedürfnisse befriedigen. Und dies bei relativ geringem Aufwand. Dieser Vorschlag Simons veränderte den Fokus der Forschung in der Entscheidungspsychologie. Bisher betrachtete man die Entscheidung selbst, also die selektionalen Prozesse, als den primären Forschungsgegenstand. Nun rückten jedoch die präselektionalen Prozesse in den Vordergrund. Bei der Satisfying Rule spielt die Informationssuche eine größere Rolle als die Entscheidung. Man sucht die Umwelt nach Alternativen und deren Konsequenzen ab. Die Entscheidung selbst ist schließlich der einfachste Teil des Prozesses. Man wählt die Alternative, die als erste alle Kriterien erfüllt. Damit entfällt der Vergleich zwischen den Alternativen. In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts wandten sich Psychologen verstärkt zum Bedienen. So wurde aus dem Konzept der begrenzten Rationalität schließlich ein Forschungsprogramm, das die moderne psychologische Entscheidungsforschung bis heute leitet. Abschnitt 9.2 Entscheidungsstrategien. Abschnitt 9.2.1 Strategieklassen. Analytische und nicht-analytische Strategien. Bei analytischen Strategien werden zielrelevante Konsequenzen der Optionen gesucht und bewertet. Sowohl die Nutzentheorie als auch das Verhaltensmodell von Simon verwenden eine analytische Strategie, im ersten Fall die Maximierungsregel und im zweiten Fall die Satisfying Rule. Analytische Strategien können durch Hilfsprozeduren unterstützt werden. Man kann sich zum Beispiel seine subjektiven Bewertungen und die Wahrscheinlichkeiten der Konsequenzen in ein Tabellenkalkulationsprogramm eingeben und sich die erwarteten Nutzenwerte berechnen lassen. Die angewandte Entscheidungsforschung hat eine Reihe von solchen Hilfsinstrumenten hervorgebracht. Bei nicht-analytischen Strategien sind hingegen die Entscheidungen nicht durch die Konsequenzen der Optionen begründet, sondern durch andere Variablen. Man kann beispielsweise durch Münzwurf oder Flaschendrehen eine Entscheidung herbeiführen. Kompensatorische und nicht-kompensatorische Strategien. Bei analytischen Strategien wird unterschieden, wie die Bewertungen der Konsequenzen zueinander in Beziehung gesetzt werden. Bei kompensatorischen Strategien werden erst die Konsequenzen innerhalb derselben Option betrachtet, bevor die Konsequenzen einer Alternative geprüft werden. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass ein negatives Merkmal durch ein anderes Merkmal mit positiver Ausprägung kompensiert wird und umgekehrt. Dies ist bei der Maximierungsregel der Fall. Hier wird zuerst für jede Option der erwartete Nutzen bestimmt, bevor dann die Optionen hinsichtlich ihres Erwartungswertes verglichen werden. Durch die Addition der gewichteten Nutzenwerte können sich diese innerhalb jeder Option ausgleichen. Nicht-kompensatorische Strategien verhindern diesen Ausgleich. Bei diesen Strategien werden die Optionen auf einzelnen Merkmalsdimensionen miteinander verglichen. Dieser Vergleich kann im einfachsten Fall sofort zu einer Entscheidung führen. Sie erinnern sich an das Waschmittelbeispiel. Nehmen wir an, Sie betrachteten nur die Konsequenzen der Optionen auf einer Dimension, zum Beispiel den Preis, und entscheiden sich für das billigste Waschmittel. Den Preisnachteil, den ein teures Waschmittel hat, kann bei einer solchen Strategie nicht durch Vorteile auf anderen Dimensionen kompensiert werden. Durch den Vergleich von Werten zwischen den Optionen oder den Vergleich von Werten mit einem Standard kann es zum vorzeitigen Ausschluss einer Option kommen, bevor ihre weiteren Konsequenzen betrachtet wurden. Abschnitt 9.2.2 Methoden der Messung. Verbale Protokolle. Das Interesse an Entscheidungsstrategien verlangte nach neuen Forschungsmethoden, bei denen der Prozess der Informationssuche verfolgt werden kann. Eine recht einfache Methode besteht darin, den Entscheider zu bitten, während der Entscheidung laut zu denken. Damit erhält man verbale Protokolle, die inhaltsanalytisch ausgewertet werden können. Man kann beispielsweise prüfen, in welcher Reihenfolge Informationen betrachtet werden und ob die Probanden kompensatorische oder nicht kompensatorische Strategien anwenden. Natürlich kann dabei nicht ausgeschlossen werden, dass das laute Denken den Entscheidungsprozess beeinflusst. Um dies zu vermeiden, wurde auch mit retrospektiver Verbalisierung gearbeitet. Bei dieser Methode wird die Person nach ihrer Entscheidung gebeten, ihre Denkvorgänge zu äußern oder aufzuschreiben. Voraussetzung dafür ist, dass die relevanten Vorgänge erinnert werden. O'Day, McLennan und Waring, in Klammern Vergleiche 2005, verwendeten eine interessante Methode, um die Erinnerungsleistung zu erhöhen. Sie untersuchten Entscheidungen unter hohem Stress in realen Kontexten, beispielsweise bei Einsätzen professioneller Feuerwehrleute. Den Einsatzleitern wurde am Helm eine kleine Kamera montiert, die das Geschehen in Blickrichtung aufzeichnete. Der Film wurde dem Probanden später vorgespielt. Dabei sollten sie laut ihre Gedanken bezüglich ihrer Entscheidungen äußern, die sie während ihres Einsatzes trafen. So konnten die Forscher Einblick in die Entscheidungsprozesse von Experten gewinnen. Insgesamt existiert eine breite Literatur zur Reliabilität und zur Validität von verbalen Protokollen in der Entscheidungsforschung. In ihrer Übersicht kommen Abelson und Levy, in Klammern Vergleiche 1985, zu einer recht optimistischen Einschätzung. Insbesondere lautes Denken scheint einen recht verlässlichen und gültigen Einblick in bewusste Denkvorgänge bei Entscheidungen zu erlauben. Inhalte und Prozesse, die nicht der Verbalisierung zugänglich sind, können mit dieser Methode aber nicht erfasst werden. Dann kann man zum Beispiel automatische, unbewusste Integration von Informationen. Computerbasierte Methoden. Häufiger als verbale Protokolle werden mittlerweile computerbasierte Methoden der Prozessverfolgung eingesetzt. Bei der Mehrzahl dieser Methoden handelt es sich um Varianten des Mouse Lab, das Payne, Batman und Johnson, in Klammern Vergleiche 1988, 2003, in ihren Forschungen zur Informationssuche bei Entscheidungen verwendeten. Beim Mouse Lab handelt es sich um eine computergesteuerte Entscheidungsumwelt. Optionen und Attribute werden in Form einer Matrix präsentiert. Die Felder verbergen die Konsequenzen. Mithilfe der Computermaus können Informationen in der Matrix aufgedeckt werden. Das Computerprogramm protokolliert das Suchverhalten und die Entscheidungen. Abbildung 9.1 im gedruckten Buch zeigt eine Variante des Mouse Lab für eine Wahlaufgabe zwischen Lotterien. Die Optionen und deren Konsequenzen, in Klammern Ergebnisse, sind in Matrixform angeordnet. Zu Beginn sind alle Informationen verdeckt, in Klammern dunkle Kästchen. Die Kästchen in derselben Zeile beziehen sich auf dieselbe Option bis auf die erste Zeile, die Gewichte, in Klammern hier Wahrscheinlichkeiten, enthält. Die Kästchen jeder Spalte beziehen sich auf denselben Typ einer Konsequenz, auch Attribut genannt. In diesem Fall sind die Gewichte oder Wahrscheinlichkeiten, die den Attributen zugeordnet sind, für alle Optionen identisch. Die gesamte Matrix wird dem Proband am Bildschirm gezeigt. Wenn der Proband mittels der Computermaus ein Kästchen klickt, erscheint eine Information, in diesem Beispiel ein Geldgewinn oder in der ersten Zeile ein Wahrscheinlichkeitswert. Je nach Fragestellung der Untersuchung kann entweder immer nur ein Kästchen oder mehrere Kästchen gleichzeitig geöffnet werden, also einen Wert anzeigen. In der untersten Zeile kann der Proband eine Option anwählen und damit seine Entscheidung kommunizieren. Ein Computerprogramm protokolliert die Anzahl und Abfolge der geöffneten Kästchen und die Zeit, die für Suche und die Entscheidung benötigt wurde. Die Analyse dieser Protokolle erlaubt Rückschlüsse auf die verwendete Entscheidungsstrategie. Beispielsweise kann geprüft werden, ob sich der Proband einer kompensatorischen oder einer nicht kompensatorischen Strategie bediente. Kompensatorische Strategien verlangen die Betrachtung der Konsequenzen innerhalb einer Option. Wenn die Person beispielsweise die Maximierungsregel verwendet, so würde man erwarten, dass sie sich zeilenweise durch die Matrix arbeitet. Blickregistrierung. Eine weitere Methode der Prozessverfolgung ist die Blickregistrierung, in Klammern Eye-Tracking. Mithilfe einer computerisierten Videoapparatur werden entscheidungsrelevante Informationen am Monitor dargeboten und Augenposition und Augenbewegung des Entscheiders aufgezeichnet. Ein Maß für die Augenposition ist die Dauer der Fixation, das heißt die Dauer, mit der eine bestimmte Information mit dem Blick erfasst bzw. fokussiert wird. Sprünge von einer Fixation zur nächsten, sogenannte Sakkaden, werden ebenfalls gemessen. Die Abfolge von Sakkaden gibt Aufschluss über die Strategie der Informationssuche, die Fixationsdauer zudem über die Tiefe, mit der eine Information verarbeitet wird. Im Unterschied zum MouseLab erlaubt die Blickregistrierung die Erfassung sehr schneller Prozesse der Informationsaufnahme und Verarbeitung. Zudem erhofft man sich von ihrer Anwendung Aufschlüsse über eher unbewusste Prozesse des Entscheidens. Die Methode wird in jüngerer Zeit immer häufiger in der Entscheidungsforschung eingesetzt. Abschnitt 2.3 Beispiele für Strategien. Nicht-analytische Strategien. Bei nicht-analytischen Strategien bestimmen nicht die Konsequenzen der Optionen, sondern andere Variablen die Entscheidung. Viele dieser Strategien schöpfen aus der Erfahrung. Bei Alltagsentscheidungen verlassen wir uns oft auf unsere Routinen. Das heißt, wir wählen die Option, die wir schon einmal gewählt hatten. Solch eine Strategie wird in der Literatur als Habitual Heuristic oder als Repeat Prior Choice Rule bezeichnet. Auch wenn keine Routinen vorliegen, kann es sein, dass wir vorgefasste Meinungen zu den Optionen haben. Diese Einstellungen können sich in Gefühlen äußern, denen wir angesichts der Optionen unmittelbar gewahr werden. Ein Beispiel stellen Kaufentscheidungen von Markenprodukten dar. Durch Werbung und soziale Interaktion erwerben wir Einstellungen zu Produktmarken, selbst wenn wir keine eigenen Erfahrungen mit den betreffenden Produkten erwerben konnten. In einer Entscheidungssituation können dann die Einstellungen zu den Marken unsere Entscheidungen bestimmen. Eine weitere Strategie besteht darin, dass wir die Entscheidungen anderer kopieren, also einer Konvention oder Norm folgen. Compliance with Convention kann eine sehr hilfreiche Strategie sein, vor allem wenn man über keinerlei Erfahrung mit der Entscheidungssituation verfügt. Anstatt selbst Entscheidungen zu treffen, kann man auch dem Rat von Experten folgen. Dabei spielt die Glaubwürdigkeit des Experten eine wichtige Rolle. Wenn weder eigenes Vorwissen noch eine andere Person verfügbar ist, deren Entscheidung man kopieren oder die man um Rat fragen könnte, bleibt immer noch die Möglichkeit, den Ausgang der Entscheidung durch ein Zufallsverfahren zu bestimmen. Analytische Strategien. Weighted Additive Rule, in Klammern WADD. Analytische Strategien basieren auf der Verarbeitung der Konsequenzen der Optionen. Die verarbeitungsintensivste Strategie wird in der Literatur als Weighted Additive Rule bezeichnet. Die bekannteste Variante dieses Typs ist die Nutzenmaximierungsregel. Auf den Ablauf der Informationssuche übertragen bedeutet dies, dass erst die Konsequenzen einer Option gesucht und deren Werte integriert werden, bevor zur nächsten übergegangen wird. Man spricht deshalb auch von einer optionszentrierten Strategie. Die Integration erfolgt linear, das heißt, die gewichteten Werte der Konsequenzen werden aufsummiert. Damit ist WADD eine kompensatorische Strategie. Weil erst alle Werte einer Option integriert werden, bevor zur nächsten übergegangen wird, kann ein negativer Wert einer Konsequenz durch einen positiven Wert einer anderen Konsequenz ausgeglichen bzw. kompensiert werden. Im MouseLab würde die Anwendung dieser Regel dadurch sichtbar werden, dass die Boxen zeilenweise und vollständig geöffnet würden. Zudem müssten die Boxen mit den Wahrscheinlichkeiten geöffnet werden, um eine Gewichtung der Konsequenzen zu ermöglichen. Dann kann man, siehe dazu Abbildung 9.2 im gedruckten Buch. Bei Entscheidungsaufgaben, die mehrere Attributsdimensionen enthalten, können die Gewichte auch die Wichtigkeit der Dimensionen reflektieren. Beim Autokauf wären solche Dimensionen beispielsweise Preis, Kraftstoffverbrauch, Alter und Ausstattung, um nur einige zu nennen. Mit den Gewichten kann man zudem den Einfluss von Kontextvariablen modellieren, die beispielsweise die Aufmerksamkeit der Personen beeinflussen, wie die unterschiedliche Augenfälligkeit, in Klammern Salienz bestimmter Konsequenzen. Deshalb ist die Regel allgemein formuliert und benennt im Unterschied zur Nutzenmaximierungsregel nicht eine bestimmte Form der Gewichtung. Equal Weight Rule, in Klammern EQW. Eine einfachere, aber ebenfalls kompensatorische und optionszentrierte Strategie ist die Equal Weight Rule. Hier werden die Gewichte ignoriert oder als Konstante angenommen. Diese Regel erleichtert sowohl die Informationssuche als auch die Informationsintegration. Im Mauslab sollte sich die Anwendung dieser Regel durch zeilenweises Öffnen der Boxen manifestieren, wobei die Boxen der obersten Zeile, die die Gewichte beinhalten, nicht geöffnet werden. Satisfying Rule, in Klammern SAT. Die schon kurz beschriebene Satisfying Rule ist ebenfalls optionszentriert, aber nicht kompensatorisch. Die beiden nächsten Strategien sind im Unterschied zu den gerade beschriebenen rein attributzentriert. Attributzentrierte Strategien vergleichen Optionen auf einem Attribut, bevor gegebenenfalls zum nächsten Attribut übergegangen wird und dort wieder ein Vergleich der Optionen erfolgt. Damit sind attributzentrierte Strategien nicht kompensatorisch. Das heißt, der Ausgleich von Werten innerhalb einer Option ist nicht möglich. Du kannst durch den Vergleich von Werten zwischen den Optionen oder den Vergleich von Werten mit einem Standard zum vorzeitigen Ausschluss einer Option kommen, bevor ihre weiteren Konsequenzen betrachtet werden. Elimination by Aspects, in Klammern EBA. Elimination by Aspects ist eine Strategie, bei der Optionen schrittweise aussortiert werden, bis schließlich eine übrig bleibt, die gewählt werden kann. Man beginnt mit dem wichtigsten Attribut und vergleicht auf dieser Dimension alle verfügbaren Optionen hinsichtlich eines Anspruchsniveaus oder Kriteriums. In Klammern Tversky spricht von einem Cut-off-Level. Die Optionen, die das Kriterium verfehlen, werden aussortiert. Die verbleibenden Optionen werden auf dem zweitwichtigsten Attribut verglichen. Der Prozess wird über die nächsten Attribute, in Klammern geordnet nach ihrer Wichtigkeit, so lange fortgesetzt, bis nur noch eine Option übrig bleibt. Dann wird die Informationssuche abgebrochen und die verbleibende Option gewählt. Wichtig ist, dass alle Optionen, aber nicht notwendigerweise alle Attribute betrachtet werden. Die Anwendung dieser Strategie sollte im Mauslab dazu führen, dass die Boxen spaltenweise geöffnet werden, beginnend mit dem wichtigsten Attribut. Lexikografische Regel, in Klammern Lex. Die lexikografische Regel führt eine weitere Vereinfachung ein. Sie arbeitet ebenfalls attributsweise und beginnt ebenfalls mit dem wichtigsten Attribut. Es gibt aber kein Ausschlusskriterium. Es wird einfach die Option gewählt, die den besten Wert auf dem wichtigsten Attribut hat. Weitere Attribute werden nur betrachtet, wenn es sogenannte Ties gibt. Das heißt, dass der beste Wert mehr als einmal auftritt, also Gleichstand zwischen den besten Optionen herrscht. In diesem Fall werden die Konsequenzen auf dem zweitwichtigsten Attribut betrachtet und so weiter. Kognitiver Aufwand beim Entscheiden. Die Strategien unterscheiden sich hinsichtlich des erforderlichen kognitiven Aufwandes. In der Regel sind analytische Strategien aufwendiger als nicht-analytische. Es müssen mehr Informationen gesucht und gegebenenfalls auch integriert werden, wenn Gewichtungen, in Klammern zum Beispiel WADD oder Summen, in Klammern zum Beispiel WADD oder EQW, gebildet werden. Um den kognitiven Aufwand, den eine Strategie erfordert, zu quantifizieren, greifen Johnson und Payne, in Klammern Vergleiche 1985, den Ansatz von Newell und Simon, in Klammern Vergleiche 1972, auf, nachdem alle kognitiven Prozesse in elementare Teilprozesse zerlegt werden können. Sie verwenden die Anzahl sogenannter elementarer Informationsprozesse, in Klammern EIP, als ein Maß für den kognitiven Aufwand beim Entscheiden. Unter der Annahme, dass jede EIP die gleichen kognitiven Ressourcen verbraucht, kann der kognitive Aufwand einer Entscheidungsregel durch die Summe der ausgeführten EIP bestimmt werden. Zu den elementaren Informationsprozessen zählen unter anderem: erstens, Enkodieren des Wertes einer Konsequenz. Zweitens, Gewichten eines Wertes. Drittens, Addieren von Werten. Viertens, Vergleichen eines Wertes mit einem Kriterium. Fünftens, Eliminieren einer Option. Sechstens, Beenden des Suchprozesses und die Entscheidung selbst. Kognitiver Aufwand steht nicht in einem systematischen Zusammenhang mit der Qualität der Entscheidung, die durch eine Strategie erreicht werden kann. Unter bestimmten Bedingungen können aufwandsarme Strategien sogar zu besseren Resultaten als aufwendige Strategien führen. Exkurs: Empirische Evidenz. Die meistzitierten Studien zur Strategiewahl stammen von Payne, Batman und Johnson, in Klammern Vergleiche 1988. Die Autoren verwendeten in ihren Experimenten eine Variante des Mouse Lab mit 4 Optionen und 4 Attributen. Als unabhängige Variablen, in Klammern Faktoren, variierten sie unter anderem die Streuung der Wahrscheinlichkeiten und das Zeitlimit, innerhalb dessen die Probanden Informationen im Mouse Lab suchen konnten. Die Optionen hatten monetäre Konsequenzen. Als abhängige Variablen wurden die Anzahl der geöffneten Boxen, deren Reihenfolge, die Zeitdauer der Öffnung der Boxen und die Entscheidungen erhoben. Als ein Maß für die Genauigkeit berechneten die Autoren, in welchem Ausmaß die Probanden in ihren Entscheidungen den erwarteten Wert maximierten. Die Ergebnisse belegen eindeutig, dass die manipulierten Kontextvariablen, in Klammern Streuung der Wahrscheinlichkeiten und Zeitdruck, systematisch die Informationssuche und die Entscheidungen beeinflussen. Personen unterschiedliche Entscheidungsstrategien anwenden und die Selektion der Strategien ein adaptiver Prozess ist. Insgesamt zeigen die Befunde somit, dass Menschen zur adaptiven Strategiewahl in der Lage sind. Das heißt, sie wählen ihre Such- und Entscheidungsstrategien in Abhängigkeit von der Situation, sodass sich der Verarbeitungsaufwand reduziert, aber gleichzeitig ein hohes Maß an Entscheidungsgenauigkeit erhalten wird. Die Adaptivität menschlichen Such- und Entscheidungsverhaltens konnte in einer Reihe weiterer Studien belegt werden. Exkurs Ende. Abschnitt 9.2.4: Kritische Betrachtung computerbasierter Methoden der Prozessverfolgung. Die Einführung des Mouse Labs bedeutete einen gewaltigen methodischen Fortschritt in der Entscheidungsforschung. Das Mouse Lab erlaubt es, auf individueller Ebene zu bestimmen, welche Suchstrategie der Proband verwendet. Mittels dieser Methode gewannen wir Erkenntnisse über zentrale Prozesse der präselektionalen Phase. Mouse Lab-Untersuchungen belegen eindeutig, dass Menschen ihre Informationssuche bei Entscheidungen in adaptiver Weise an die Bedingungen der Situation anpassen. Kritisch muss aber angemerkt werden, dass die Suche nach einer Information nicht zwingend etwas über deren Nutzung bei der Entscheidung aussagt. Entscheidungsstrategien verbinden Prozesse des Informationserwerbs mit Prozessen der Informationsintegration und Entscheidung. Dabei kann aber nur der erste Teilprozess im Mouse Lab beobachtet werden. Die weiteren Prozesse der Informationsverarbeitung sind nicht direkt beobachtbar. Ein Schluss von beobachtbaren Suchmustern auf sich anschließende Entscheidungsprozesse wäre nur gerechtfertigt, wenn die Strategien sich eindeutig hinsichtlich der Informationssuche unterschieden. Dies ist aber nicht der Fall. So könnte auch eine Person, die eine Ausschlussstrategie verwendet, zum Beispiel SAT oder EBA, zuerst alle Boxen im Mouse Lab öffnen, um in einem ersten Schritt zu überprüfen, welche Optionen Konsequenzen produzieren, die unterhalb ihres Anspruchsniveaus liegen. Dasselbe Suchmuster würde sich jedoch ergeben, wenn sie WADD anwendete. Offensichtlich unterscheiden sich aber die Prozesse der Informationsverarbeitung dieser Strategien erheblich. Bei SAT und EBA werden die Werte der Konsequenzen mit einem Kriterium verglichen. Eine Integration der Werte unterbleibt. Bei WADD werden die gewichteten Werte hingegen zu einem Gesamtwert integriert. Um diesem Problem zu begegnen, wurden Methoden entwickelt, um aus dem Wahlverhalten über viele Entscheidungen auf verwendete Strategien zurückzuschließen. Ein weiteres Problem ergibt sich aus dem Forschungsinstrument selbst. Um die Informationssuche erforschen zu können, werden im Mouse Lab die Informationen verborgen. Eine Information kann nur eingesehen werden, wenn die Person den Cursor mithilfe der Computermaus auf ein Feld in der Matrix bewegt und diese anklickt. Damit werden die Probanden zu sequentieller Informationsverarbeitung gezwungen. Außerdem wird die Betrachtung der Informationen verlangsamt, da jede Suche motorische Aktivität voraussetzt. Ein schnelles Abtasten der verschiedenen Informationen und automatische Prozesse der Integration sind unter diesen Bedingungen nur eingeschränkt möglich. Stellen Sie sich vor, wir würden die Enkodierung komplexer visueller Informationen in ähnlicher Weise untersuchen. Die Probanden sollten sich entscheiden, ob sie eine Person sympathisch oder unsympathisch finden. Dazu würden Bilder von Gesichtern am Computer mit einer Fläche abgedeckt, die Probanden mit Hilfe der Computermaus in kleinen Stückchen, ähnlich einem Puzzle, aufdecken könnte. Ein solches Vorgehen würde einem Wesensmerkmal unserer Wahrnehmung zuwiderlaufen, nämlich der Fähigkeit zur holistischen und damit parallelen Verarbeitung von Stimuli. Es wäre nicht ausgeschlossen, dass durch eine solche Forschungsmethode Ergebnisse produziert würden, die weniger die Prinzipien menschlicher Wahrnehmung als die spezifischen Eigenarten des Instrumentes reflektierten. Wenn Menschen sich einfacher Strategien im Mauslab bedienen, ist dies also noch kein hinreichender Beleg für die Annahme, dass es kognitiv zu aufwendig wäre, große Mengen an Informationen zu verarbeiten. Man sollte den Befund adaptiver Strategiewahl eher als Beleg für Anpassungen in der Informationssuche werten. Unter diesem Gesichtspunkt zeigen die Forschungen eindeutig, dass Menschen auf Restriktionen in der Umwelt, Klammern zum Beispiel Zeitdruck, in angemessener Weise reagieren, indem sie ihre Suche auf die wichtigsten Informationen konzentrieren. Abschnitt 9.3 Theorien multipler Entscheidungsstrategien. Sie haben nun eine Reihe von Strategien der Entscheidung kennengelernt. Wie aber kann man bestimmen, unter welchen Bedingungen eine Person sich einer bestimmten Strategie bedient? Theorien multipler Entscheidungsstrategien versuchen, diese Frage zu beantworten. Abschnitt 9.3.1 Metakalkülmodelle Strategiewahl als Entscheidung. Metakalkülmodelle postulieren, dass zumindest bei neuen Situationen Menschen zwischen Strategien wählen, indem sie deren Vor- und Nachteile abwägen. Prominente Vertreter dieses Ansatzes sind das Kontingenzmodell für die Selektion von Entscheidungsstrategien und das Modell des adaptiven Entscheidens. Beide Modelle nehmen an, dass Personen im Laufe ihrer Sozialisation ein Repertoire an Strategien erwerben, um mit Entscheidungen jedweder Komplexität umzugehen. Strategien unterscheiden sich in Abhängigkeit von den Zielen der Person und der Struktur der Umwelt in ihren Vorteilen und Nachteilen. Das bedeutet, es gibt keine ideale Strategie, die für alle Situationen angemessen ist. So müssen Strategien in Abhängigkeit der Merkmale der jeweiligen Situation ausgewählt werden. Man spricht dabei von kontingenter oder adaptiver Strategieselektion. Die Strategiewahl, so die Annahme dieser Modelle, resultiert aus einer Abwägung des kognitiven Aufwandes und der für die jeweilige Situation erwarteten Genauigkeit der Entscheidung. Diese Abwägung ist nichts anderes als eine Entscheidung darüber, wie man sich entscheiden soll. Sie wird als Metakalkül bezeichnet. Metakalkülmodelle können beispielsweise die oben berichteten Befunde der Forschungen mit dem Mauslab erklären. Beispielsweise zeigte sich, dass unter Zeitdruck eher non-kompensatorische Strategien, zum Beispiel Lex, als kompensatorische, in Klammern zum Beispiel WADD, auftraten. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Entscheidungsgenauigkeit und dem kognitiven Aufwand ist eine solche Strategie nützlich. Bei begrenzter Entscheidungszeit könnte eine Strategie, die alle Informationen berücksichtigt, in Klammern zum Beispiel WADD, nicht vollständig ausgeführt werden, was zu schlechten Entscheidungsergebnissen führen würde. Eine Strategie, die zumindest die wichtigsten Informationen berücksichtigt, in Klammern zum Beispiel Lex, würde auch unter Zeitdruck mit hoher Wahrscheinlichkeit zu akzeptablen Ergebnissen führen. Abschnitt 9.3.2 Lernmodelle der Strategiewahl. Auch Vertreter eines Metakalkülansatzes behaupten nicht, dass Menschen immer zuerst entscheiden, wie sie entscheiden sollen. Payne, Batman und Johnson stellen fest, In fact, it is our view that conscious decisions on how to decide are not made that often. Instead, the relationships between task and context factors and the effectiveness and efficiency of various decision strategies are learned over time. Hier wird also angenommen, dass Personen lernen, welche Strategien für welche Situationen angemessen sind. Später reicht die Erkennung eines Situationstyps aus, um die Anwendung einer Strategie zu initialisieren. Durch häufige Wiederholung kann damit die Strategiewahl habitualisieren, also zu einem Verhalten werden, das automatisch durch bestimmte Reize, in Klammern hier Merkmale der Situation, angestoßen wird. In diesem Fall vollzieht sich die Strategiewahl durch Umweltreize gesteuert und ohne, dass eine bewusste Entscheidung notwendig wird. Dieser Lernansatz wurde in jüngster Zeit präzisiert. Rieskamp und Otto, in Klammern Vergleiche 2006, legten eine Theorie des Strategieselektionslernens, SSL, vor. Sie nimmt an, dass Menschen subjektive Erwartungen über den Erfolg ihrer Strategien anhand ihrer Erfahrungen lernen. Die SSL-Theorie ist präzise ausgearbeitet und beinhaltet ein formales Strukturmodell des Erwartungslernens. In einer Reihe von Studien konnte gezeigt werden, dass Probanden offensichtlich anhand der Konsequenzen ihrer Entscheidungen Strategien lernen können. Abschnitt 9.3.3: Die adaptive oder heuristische Werkzeugkiste. Nach Simons Konzept der begrenzten Rationalität könnten einfache Strategien nicht nur eine Notlösung sein, die unter bestimmten Bedingungen zu befriedigenden Ergebnissen führen. Sie könnten vielmehr genau unseren Anpassungsvorteil darstellen und uns helfen, bessere Entscheidungen zu treffen. Payne und Kollegen, in Klammern Vergleiche 1988, zeigten schon in Computersimulationen und in Experimenten, dass unter bestimmten Bedingungen, in Klammern zum Beispiel eingeschränkte Verarbeitungszeit, hohe Streuung der Gewichte der Attribute, einfache lexikografische Strategien zu besseren Entscheidungen führen als unvollständig ausgeführte kompensatorische Strategien. Gerd Gigerenzer baut auf diesen Erkenntnissen auf. Die Forschungen seiner Arbeitsgruppe sind von der Überzeugung geleitet, dass Menschen über eine Werkzeugkiste mit einfachen Entscheidungsstrategien verfügen, in Klammern Adaptive Toolbox oder Heuristic Toolbox, die ihnen eine optimale Anpassung an ihre Umwelt erlauben. Gigerenzer und Todd, in Klammern Vergleiche 1999, skizzierten eine Agenda von Forschungsaufgaben, um zu einem theoretischen Modell heuristischer Entscheidungen zu gelangen. Zuerst müssen die einfachen und effektiven Strategien identifiziert werden. Die Idee dabei ist, dass man versucht, Module der einzelnen Schritte des Entscheidens zu identifizieren, die dann die Bausteine für verschiedene Strategien liefern. Diese Bausteine spezifizieren die heuristischen Prinzipien der Informationssuche, des Abbruchs der Suche und des Urteilens und Entscheidens. In einem nächsten Schritt soll mithilfe von Computersimulationen herausgefunden werden, für welche Umweltstrukturen bestimmte Strategien geeignet sind und für welche nicht. In einem weiteren Schritt soll dann in realen Umwelten erforscht werden, ob sich Menschen tatsächlich der zuvor identifizierten Strategien bedienen. Schließlich muss man die Bedingungen bestimmen, die die adaptive Selektion von Strategien steuern. Abschnitt 9.3.4: Kritische Betrachtung der Theorien multipler Entscheidungsstrategien. Die Theorien zu multiplen Entscheidungsstrategien erweiterten den Fokus der Entscheidungsforschung, der zuvor fast ausschließlich auf selektionale Prozesse ausgerichtet war. Die vorgestellten Ansätze betrachteten die Suche nach Informationen als integralen Bestandteil des Entscheidens. Zuvor beschäftigte sich das Feld vor allem mit der Identifikation und Modellierung von Entscheidungsanomalien, den Verletzungen der Prinzipien rationalen Entscheidens. Die neuen Theorien gehen davon aus, dass es um die menschliche Rationalität nicht so schlecht bestellt sein kann, wenn doch unsere Spezies so erfolgreich im Prozess der Evolution abgeschnitten hat. Sie verstehen menschliches Entscheiden als einen adaptiven Prozess, bei dem Personen durch kontextabhängige Strategiewahl eine Balance zwischen den Kosten der Informationsverarbeitung und der Qualität ihrer Entscheidungen suchen. Menschliche Rationalität spiegelt sich gemäß dieser Perspektive in der Optimierung des Prozesses der Entscheidung. Neben der Bewertung und Selektion umspannt dieser Prozess den Umgang mit der Aufgabe selbst, die Berücksichtigung ihrer spezifischen Merkmale, in Klammern zum Beispiel der verfügbaren Zeit, sowie die Suche nach und die Aufbereitung von relevanter Information. Die empirische Forschung unterstreicht die Validität dieses Ansatzes. Vieles spricht dafür, dass sich Menschen verschiedener Strategien der Informationssuche bei ihren Entscheidungen bedienen und dass die Selektion dieser Strategien situationsangepasst funktioniert. Diese Erkenntnisse stellen in der Tat einen wichtigen Fortschritt dar. Trotzdem muss man sich vergegenwärtigen, wo die Schwächen dieses Ansatzes liegen. Nicht zuletzt deshalb, um zu bestimmen, an welchen Stellen Bedarf für zukünftige Forschung und theoretische Weiterentwicklung besteht. Die offensichtliche Schwäche der Theorien multipler Entscheidungsstrategien liegt in ihrer begrenzten Vorhersagekraft. Zwar können die Lernansätze die Strategiewahl in bekannten Situationen vorhersagen. Für neue Entscheidungssituationen ist da bislang kein Modell in der Lage, hinreichend genau vorherzusagen, unter welchen Bedingungen eine bestimmte Strategie gewählt und angewendet wird. Zudem stellt sich die Frage, ob die in den Modellen postulierten Prozesse der Strategiewahl überhaupt eine Weiterentwicklung zur Verbesserung der Vorhersagen zulassen. Der Metakalkülansatz birgt die Gefahr, einen infiniten Regress zu initiieren. Wenn schon bei der Entscheidung zwischen Optionen mehrere Strategien verwendet werden können, so erscheint es plausibel anzunehmen, dass auch die vorgeschaltete Entscheidung zwischen Strategien entsprechend vereinfacht werden kann. Es könnte ja sein, dass sich ein ausgeruhter, hochmotivierter Entscheider die Wahl einer Strategie gründlich überlegt, während ein anderer, gestresster Entscheider den Prozess der Strategiewahl mit einer einfachen Heuristik abkürzt. Wenn wir dies für möglich halten, müssten wir, ganz im Sinne der Logik des Modells, ein weiteres, höher geordnetes Metakalkül postulieren, nämlich eine Entscheidung, mit welcher Strategie eine Entscheidung der Strategiewahl getroffen wird. Für die Beendigung des Regresses gibt es keine rationale Begründung. Jeder Abbruch ist willkürlich, in Klammern vergleiche hier zu Albert 1980. Das Problem des infiniten Regresses, also einer Kette von Begründungen, die keinen logischen, sondern nur einen willkürlichen Abbruch erlaubt, wird zwar in der Literatur eingestanden, eine Lösung aber bisher nicht angeboten. Es fragt sich also, ob man mit dem Konzept der kalkulierten Strategiewahl einen theoretisch sinnvollen Weg beschreitet. Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die prädiktive Kraft der Theorien multipler Strategien noch nicht befriedigend ist. Vor allem hinsichtlich des Mechanismus der Strategiewahl in neuen Situationen müssen die Ansätze weiterentwickelt werden, um nicht nur Post-hoc-Entscheidungsverhalten beschreiben zu können, sondern auch präzise Vorhersagen über die Verwendung von Such- und Entscheidungsstrategien machen zu können.